Herzlich willkommen zu Gedankenspiel, dem Podcast rund um Demokratie und Vielfalt in Kita und Hort. In unserem Podcast geben wir Ihnen kurze Impulse und Reflexionsanlässe für Ihre pädagogische Arbeit. Mein Name ist Morell Zeller. Ich setze gemeinsam mit meinen Kolleginnen das Programm Willkommenskitas in Sachsen um. Die erschreckenden Geschehnisse und die Fluchtbewegungen infolge des Krieges gegen die Ukraine lassen erwarten, dass kurz- und mittelfristig Kindertageseinrichtungen wieder vermehrt Kinder mit Flucht- und Kriegserfahrungen aufnehmen werden. Für Fachkräfte rückt dies Fragen zum Umgang mit traumatisierten Kindern erneut in den Fokus. Welches Verhalten traumatisierte Kinder zeigen und wie pädagogische Fachkräfte sensibel und professionell darauf eingehen und dem begegnen können, dazu will ich in den nächsten beiden Folgen mit Heike Karau ins Gespräch kommen. Sie ist Diplom-Sozialarbeiterin, Kinder- und Jugendtherapeutin, Traumapädagogin und leitet neben ihrer Referententätigkeit gemeinsam mit ihren Kolleginnen das Traumapädagogische Zentrum Welle in Hanau. Herzlich willkommen, Heike Karau. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind und uns von Ihrer Arbeit und von Ihren Erfahrungen berichten werden. Wenn ich an meine eigene Zeit in der pädagogischen Praxis denke, dann erinnere ich mich an ein Kind, bei dem ich lange Zeit gebraucht habe, um zu verstehen, dass bestimmte Verhaltensweisen des Kindes eine Folge seiner traumatischen Erlebnisse waren. Ich bin damals auch eher zufällig darauf gestoßen, als ich mich in einem anderen Kontext mit dem Thema beschäftigt habe. Ein gewisses Vorwissen ist, so denke ich, notwendig, um zu erkennen, ob ein Kind traumatisiert ist, gerade wenn kein offensichtlicher Grund dafür vorliegt. Heike Karau, Trauma ist ein häufig verwendeter Begriff. Was umschreibt er und welche Auswirkungen können traumatische Erlebnisse auf Kinder denn haben?
Ja, genau, da sprechen Sie was an. Was auffällt in den letzten Jahren, wird der Begriff des Traumas tatsächlich sehr fast inflationär genutzt, ist in aller Munde. Und umso wichtiger ist es auch mal genauer zu beschreiben und zu definieren, worum geht's denn da überhaupt auch. Und Trauma meint erstmal auch in der Übersetzung, da das ist eine Verletzung, eine Wunde. Die kann körperlich da sein, aber eben auch sich seelisch zeigen und auswirken, beziehungsweise auch die Seele betreffen. Die körperliche Verletzung, die kennen wir, die seelische Verletzung eventuell. Und mir ist wichtig, gleich auch mal zu formulieren, genauso wie die körperliche Verletzung braucht auch die seelische Wunde, die seelische Verletzung immer auch Versorgung und Behandlung. Wie das dann im Einzelfall ausschaut, das muss dann wirklich individuell immer auch abgestimmt werden, aber auch die seelische Verletzung braucht Beachtung, insbesondere auch dann, wenn es die ganz, ganz kleinen Kinder trifft. Um aber auch noch mal ein bisschen genauer das darzustellen, möchte ich gerne auch noch formulieren, ein Trauma ist erstmal ein sehr gewaltvolles, ein überwältigendes Ereignis, das lebensbedrohlich ist oder als lebensbedrohlich auch wahrgenommen wird. Und was damit einhergeht, ist immer, dass die Bewältigungsstrategien, die sich die Menschen im Laufe ihres Lebens auch entwickelt haben, um mit schweren, herausfordernden Situationen umzugehen, dass diese Bewältigungsstrategien eben nicht mehr ausreichend sind, nicht mehr helfen, um, ich sag's mal so, halbwegs heil aus dieser Situation, aus diesem Ereignis rauszukommen. Menschen beschreiben das im Nachhinein häufig so: Das war ein Moment, in dem habe ich wahrgenommen, nichts geht mehr. Das war wie, als hätte ein Blitz eingeschlagen. Oder sie sagen auch, da war nachher nichts mehr so wie vorher. Das sind so ganz typische Beschreibungen auch von einem traumatischen Ereignis. Mhm. Und wir gehen davon aus, dass Kinder, je jünger sie sind, desto weniger eigene Bewältigungsstrategien stehen natürlich auch zur Verfügung. Die ganz Kleinen, die Neugeborenen, die brauchen rund um die Uhr Betreuung und Versorgung, natürlich mit Nahrung, hygienischer Art und Weise, aber auch emotionale Versorgung. Und die können sich aus den allerwenigsten oder eigentlich auch aus keiner bedrohlichen Situation selbst retten, ja, also können da selbst gar keinen Ausweg finden. Von daher gehen wir davon aus, dass sich für die Kinder, insbesondere auch die ganz jungen Kinder, dieser Zustand von nichts geht mehr auch viel, viel schneller herstellt, weil, wie gesagt, Bewältigungsstrategien in der Art und Weise, wie wir sie als Erwachsene zur Verfügung haben, sich noch gar nicht entwickeln konnten auch, ne? Und dieses Erleben in dem Moment, in dem es zu dieser Überflutung auch kommt, ist gefüllt immer auch mit sehr ausgeprägten, intensiven Gefühlen von Angst, von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, von Kontrollverlust und häufig auch von sehr, sehr großer Einsamkeit. Und um das Überleben in dieser überflutenden Situation zu sichern, sozusagen, schalten Menschen, alle Menschen, schalten auf ein sogenanntes Notfallprogramm und in dem dann ganz reflexhaft Zustände in Gang gesetzt werden, um zu helfen, die aktuelle Situation zu überstehen. Und für die Kinder, insbesondere auch die kleinen Kinder, die Neugeborenen, die Kinder in den ersten 3, 4, 5 Lebensjahren, kommt es auch noch mal erschwerend hinzu, dass das traumatische Ereignis oder die traumatischen Ereignisse können ja auch mehrere sein, häufig auch in der Beziehung zu einer engen Bindungsperson passieren. Das liegt einfach oder das liegt unter anderem, sage ich mal, auch daran, dass die kleinen Kinder natürlich überhaupt noch gar nicht alleine auf den Spielplatz gehen. Ja, die kommen vielleicht irgendwann in die Krippe und den Kindergarten und gehen da sozusagen aus dem Haus. Aber erstmal sind die ja sehr angewiesen auf ihre engen Bezugspersonen. Und wir wissen, dass wenn Traumatisierung in dieser engen Beziehung stattfindet, dass sie auch in den Auswirkungen ganz besonders schwerwiegend dann ist. Aber da komme ich später noch mal hin. Und ich würde gerne auch noch mal was zu den Auslösern, Ursachen oder wie wir es auch nennen, sogenannten Risikofaktoren sagen, die unter Umständen bedeuten eben, dass es oder bedeuten können, dass es zu Traumatisierungen kommt. Und da gibt es eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Ursachen und Risikofaktoren. Da kann es um ein einmaliges Geschehen gehen, das tatsächlich nur einmal vorkommt und auch dann eher von kurzer Dauer ist, wie zum Beispiel ein Unfall, ein Fahrradsturz, ein Sturz vom Wickeltisch, eine medizinische Behandlung, ein Besuch beim Kinderarzt, der Tod der Großeltern oder bekannten Personen könnte da eventuell auch zu diesem einmaligen Erleben auch zählen. Und genauso gut kann es aber auch sein, dass sich diese traumatischen Ereignisse sozusagen wiederholen, über längere Zeiträume stattfinden, über mehrere Entwicklungsphasen stattfinden und dann in der Regel eben auch einhergehen mit dem mit der Erfahrung von schwerster Gewalt, körperlicher, sexualisierter Art und Weise oder auch mit der Erfahrung von schwerer Vernachlässigung. Und das sind in der Regel Ereignisse, die sind auch mit Menschen verbunden, die werden von Menschen sozusagen Kindern auch angetan, die ihnen nahestehen, die Bezugspersonen sind, vielleicht die allerengsten Bezugspersonen, wie es die Eltern ja in den allermeisten Fällen auch sind. Und noch einige weitere Risikofaktoren will ich benennen, was zum Beispiel rund um die Geburt stattfindet, kann zu einem traumatischen Ereignis fürs Kind, natürlich auch für die Mutter werden, ja, kurz vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt. Die Trennung der Eltern kann ein schweres, belastendes, traumatisches Ereignis sein. Psychische Erkrankungen der Eltern, Suchterkrankungen, Kriegserfahrungen, Vertreibungen, Fluchterfahrungen, was Sie angesprochen haben. Natürlich können das auch Ursachen für Traumatisierung sein oder, wie wir eben sagen, auch Risikofaktoren.
Ja, Sie haben da jetzt ja eine Vielfalt an möglichen Situationen genannt, die dann sozusagen zu traumatischen Erlebnissen werden. Dennoch ist ja nicht jedes Kind traumatisiert. Also hängt es dann von der Resilienz des Kindes ab oder von den persönlichen Bewältigungsstrategien, wie Sie das gesagt haben? Oder muss ich als pädagogische Fachkraft erstmal davon ausgehen, dass potenziell eigentlich jedes Kind betroffen sein könnte, was in meiner Einrichtung ist? Also was sind denn so Auswirkungen von einem Trauma? Woran kann ich denn als Fachkraft jetzt das erkennen, dass ein Kind vielleicht traumatische Erlebnisse hatte oder hat? Gibt es da irgendwelche Indikatoren oder Verhaltensweisen, bei denen ich besonders sensibel drauf schauen sollte?
Ja, auch da gibt es eine ganze Bandbreite von Auffälligkeiten beziehungsweise auch Auswirkungen. Erstmal möchte ich aber gerne formulieren, wir gehen davon aus, also gerade auch, weil Sie gefragt haben, wie wirkt sich's oder was hat den Einfluss auch auf die Auswirkungen, ja? Und da gehen wir davon aus, je jünger ein Kind ist, je länger die Dauer des Geschehens, je größer das Ausmaß und auch als ganz entscheidender Faktor, je näher die schädigende Person dem Kind steht, desto schwerwiegender sind die Auswirkungen. Das kann man, glaube ich, als eine, ja, wenn wir sagen wollen, Überschrift formulieren, ja. Und wir gehen auch davon aus, je mehr Unterstützung es für die Kinder gibt, schon in dem Moment, in dem es passiert oder auch kurz danach und natürlich auch langfristig, desto mehr kann man dazu oder desto hilfreicher ist es natürlich für die Kinder, um das, was passiert ist, auch zu bewältigen, einen Umgang damit zu finden und das zu bearbeiten. Ja, und da ist natürlich wichtig, auch wie sind die nahen Bindungspersonen da sozusagen, wie stehen die zur Verfügung? Und tatsächlich ist es aber auch natürlich unter Umständen entscheidend, wie ist es denn in der Kita? Gibt es da eine Erzieherin, die dem Kind zugewandt ist, die mitkriegt, dass das Kind das Verhalten verändert, ja, und versucht, es zu verstehen und dem Kind zu helfen und Unterstützung zu geben. Also das bedeutet, dass die Kolleginnen im Kita-Alltag viel auch dazu beitragen können, dass sich Kinder auch wieder beruhigen und mit dem, was sie erlebt haben, auch einen Umgang finden können, sodass sie wieder in die Entwicklung kommen können auch, ne? Aber Sie haben ja nach den Auswirkungen auch gefragt, da will ich nochmal drauf eingehen. Also da gibt es wirklich eine ganz große Bandbreite auch von Auswirkungen, die wir da beobachten und die ich jetzt auch mal kurz beschreiben will. Wobei ich da auch betonen will, für eine gründliche Diagnostik braucht es natürlich mehr. Da braucht es auch die Fachkräfte, die Psychologen und auch die Psychiater, die da nochmal ganz anders eingearbeitet sind, wie wir Pädagogen und Pädagoginnen. Ne? Also wenn gründliche Diagnostik gemacht werden soll, dann ist es gut, immer noch andere Fachkräfte auch hinzuzuziehen. Ne?
Aber ja, danke, das ist ein guter Hinweis. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt sozusagen die Kinder in meiner Einrichtung, wie muss ich mir das dann vorstellen, dass ich sozusagen erstmal aufmerksam werde? Was für ein Verhalten kann das sein, was darauf hinweist? Also Sie haben ja schon gesagt, es ist eine Bandbreite.
Ja.
Es ist eine Vielfalt sozusagen an Auslösern, an Auswirkungen, an Verhaltensweisen und Erscheinungsformen, dass es gar nicht so einfach ist, überhaupt eben das zu erkennen. Das hatte ich ja auch schon ganz am Anfang gesagt, aber wo können da Fachkräfte ansetzen, sozusagen bevor sie ins Handeln gehen? Also ich denke, diese dialogische Grundhaltung und diese vertrauensvolle Beziehung ist ja eigentlich die Basis jeglicher pädagogischen Arbeit. Aber ich finde es auch wichtig, dass Sie das nochmal benennen. Genau, aber was könnte da hilfreich sein?
Also ich würde nochmal kurz auch die Auswirkungen ein bisschen genauer beschreiben.
Ja, danke.
Ja, und dann im zweiten Schritt drauf eingehen, auch was ist hilfreich für die Kinder und was können die Kolleginnen im Kita-Alltag da auch tun oder was tun sie bereits, ne? Also wie gesagt, da gibt es eine Bandbreite von Auswirkungen. Was auffallen kann, ist beispielsweise, dass die Kinder in einem hohen Erregungszustand sind. Dass, oder auch erstmal, dass die ihr Verhalten plötzlich und sehr schnell von einem Tag auf den anderen verändern. Dass das immer ganz lebhafte und vielleicht auch zugewandte Kinder waren, die sich aber plötzlich dann zurückziehen oder die plötzlich ganz aggressiv werden, ja. Also Kinder, die mit einem hohen Zustand von, ich sag's mal, Energie und Erregung durch die Kita gehen, die vielleicht schnell oder schneller als bisher dann in Konflikt auch mit anderen Kindern geraten, die schnell aggressiv werden, die schnell wütend werden, die ihre Impulse nicht mehr kontrollieren können, die, wenn man sie anspricht, gleich anfangen, rumzuschimpfen, rumzuschreien oder andere Kinder auch zu stoßen, also eher so eine laute Art auch aufzufallen, ist es ja. Und die damit einhergeht, dass man so den Eindruck hat, die Kinder sind extrem wachsam, ja, und können sich gar nicht beruhigen, sind auch schreckhaft, ja. Das könnte so ein Hinweis sein. Genauso gut kann es aber auch sein, dass die Kinder sich, wie gesagt, eher zurückziehen. Dass die sehr leise werden auch oder sowieso sehr leise sind. Dass die eher alleine spielen, dass die nicht in Kontakt gehen mit anderen Kindern, auch nicht in Kontakt mit den Erzieherinnen gehen. Dass die vielleicht aber auch dadurch auffallen, dass die sehr müde sind, eine sehr schlaffe Körperspannung auch haben. Die hat man auf dem Schoß und da denkt man manchmal, oh, das fühlt sich an wie ein Schluck Wasser. Ja, also so überhaupt keine Anspannung im Körper, keine angemessene, so könnte sich das körperlich zeigen. Das sind Kinder, die häufig sehr vergesslich sind, die manchmal auch beschrieben werden als, oh, das sind so kleine Träumerle, die träumen so den ganzen Tag vor sich hin und die brauchen eine laute Ansprache, bis man die aus diesem Zustand auch rausholt, ja. Das sind Kinder, die fallen nicht so schnell auf, weil sie so leise sind. Die gehen tatsächlich auch im Kita oder im Schulalltag eher unter, ja. Und manchmal ist man sogar froh, wenn man eher die vermeintlich ruhigen in der Gruppe hat, ja, weil die sind erstmal nicht so anstrengend, brauchen aber genauso viel Zuwendung auch, ne? Beziehungsweise dieses sich zurückziehen und vergesslich werden und so weiter. Es könnte auch ein Ausdruck sein, dass da das Kind unter einer hohen Belastung lebt oder gelebt hat auch, ne, als Auswirkung von Traumatisierung. Und dann gibt's noch so eine, ich würde mal sagen, auch eine dritte Kategorie, die sich dann eher so körperlich oder psychosomatisch auch zeigt. Also die ganze Palette von Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Magenschmerzen, könnten Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen sein, das Einnässen, das Einkoten auch nochmal so als psychosomatische Auswirkung auch. Das Kind könnte durch sein Spiel auch auffallen. Manchmal ist oder wird das Spiel des Kindes dann sehr zwanghaft und sehr stereotyp. Und da stellt man von außen auch fest, da kommt gar keine Entwicklung in Gang im Spiel. Und wenn man genauer hinguckt, kann man dann sehen, dass das Spiel immer auch große Hilflosigkeit und Ohnmacht darstellt, ja, oder dass der Inhalt dieses Spiels häufig auch vielleicht manchmal verdeckt, aber dann doch auch Gewalterfahrungen beschreibt. Von daher macht es immer auch einen Sinn, mal zu schauen, okay, hat sich denn im Spielverhalten vielleicht des Kindes auch was verändert oder ist mir da schon länger mal was aufgefallen? Also in dieser ganzen Bandbreite sozusagen lassen sich die Auswirkungen beschreiben. Und da könnte ich noch viele, viele hinzufügen. Aber das ist mir jetzt erstmal das Wichtigste, zu sagen, es zeigt sich häufig in den Erregungszuständen der Kinder, entweder im zu viel oder auch im zu wenig. Ja, da ist zu wenig Interesse, das Kind hat gar keinen Zugang zu seinen Körperempfindungen, zu seinen Gefühlen, das wirkt emotional so ganz abgeschnitten auch, ja, wird man eher in dem zu wenig oder ja, in dem Zustand einordnen, also was wir beobachten ist in der Regel, das Kind ist nicht im Gleichgewicht und es kann nicht in Entwicklung kommen. Weil die Energien, die eigenen Energien eben dafür gebraucht werden, mit diesen Auswirkungen zurechtzukommen.
Und diese Kinder, verhalten die sich immer so? Weil vielleicht könnten Sie kurz abschließend noch was zu den sogenannten Triggern sagen. Befinden sich Kinder immer sozusagen in diesen Zuständen? Oder weil es gibt ja auch Trigger, die quasi das Kind wieder zurückversetzen in diese Situation, die es als traumatisierend erlebt hatte, als wenn Sie da vielleicht noch mal kurz auf eingehen würden.
Ja, also gerade wenn Kinder auch häufig traumatische Erfahrungen gemacht haben, also wiederholt oder die vielleicht ja auch noch andauern, da kann man gar nicht von ausgehen, auch dass das abgeschlossen ist, ne? Dann zeigt sich das schon auch durchgängig im Verhalten, ja. Mhm. Und es gibt Kinder, die zeigen eher ausgeprägter diesen Übererregungszustand. Es gibt aber auch Kinder, die zeigen eher diesen Zustand von weniger Energie. Und es gibt Kinder, bei denen ist es beides vorhanden und es wechselt mal. Das kann in einer Minute auf die andere plötzlich anders sein, ne? Und es kann aber auch so phasenweise sich mal ändern. Also von daher, da würde ich sagen, okay, Auswirkungen, die zeigen sich dann schon auch im Alltag. Und dann gibt's aber die Situation, die Sie jetzt nochmal gezielt angesprochen haben, wenn Kinder durch Reize von außen sozusagen wieder erinnert werden, was damals passiert, was sie damals so unter Stress gebracht hat auch, ja. Mhm. Und diese Reize von außen, sogenannte Trigger, wenn die wahrgenommen werden, dann könnte das Verhalten noch ausgeprägter sein, insofern, dass das Kind tatsächlich anfängt, Sachen kaputt zu machen, andere Kinder zu schlagen, die Erzieherin zu schlagen und und wir von außen haben den Eindruck, das Kind ist überhaupt nicht mehr anwesend, ist gar nicht ansprechbar und es braucht sozusagen eine scharfe Intervention von außen, um das Kind wieder zu beruhigen und wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Was nämlich in der Situation passiert ist, dass das Hier und Jetzt mit dem Dort und Damals verwechselt wird. Die Kinder erleben durch diesen Trigger, durch diesen Reiz von außen, das könnte zum Beispiel mal eine laute, scharfe Stimme von der Erzieherin sein, ja, die dann sagt, Tim, jetzt räumst du aber mal die Spielkiste wieder ein, ja, und das Kind erlebt zu Hause oder hat erlebt körperliche Gewalt, ja, die immer einherging, auch mit Schreien, ja, und mit geschimpft werden, und dann könnte diese laute Stimme der Trigger sein, der das Kind wieder sozusagen erinnert, so dass das Kind nicht mehr unterscheiden kann. Ich bin jetzt in der Kita und es ist die Erzieherin, die wird gerade mal ein bisschen laut, aber die schlägt mich nicht und die tut mir nicht weh, ne? Das ist nicht mehr zu unterscheiden mit dem dort und damals. Mhm. Und dann drückt sich das in der Regel in einem sehr deutlichen Verhalten auch aus. Und da ist ein Merkmal, ein ganz deutliches Merkmal, dass das Kind nicht mehr ansprechbar ist.
Ja, Heike Karau, ich möchte mich herzlich für die Einblicke in dieses doch sehr komplexe Thema und für das angenehme Gespräch bedanken. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und hoffe, dass auch für Sie, liebe HörerInnen, der ein oder andere spannende Gedanke dabei war.